So, herzlich willkommen zu unserem letzten Termin vor Weihnachten jetzt zu den Lern-Lern-Systemen. Ich habe das Thema so ein bisschen einerseits ausgebaut im Vergleich zur letzten Runde, in der die Vorlesung gelaufen ist, andererseits jetzt in eine einzelne Vorlesung sozusagen vereinzelt. Mal schauen, vielleicht geht es heute auch ein bisschen früher auf. Mal sehen. Es geht um ein spezielles Thema, das ich besonders herausheben möchte. Das ist die sogenannte Motivationstheorie. Motivation spielt ja immer wieder so im Hintergrund eine Rolle in vielen von dem, was ich da erzählt habe. Und jetzt wird das sozusagen einmal wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Ist also wieder eine Sache, die extrem stark aus der Psychologie eigentlich rausstammt. Ja, wie soll man das gliedern? Ich fange mal ganz allgemein an, erzähle ein bisschen was über Motivation so zur Einstimmung, was das überhaupt ist, was es so ungefähr für Theorien gibt und werde dann im Detail eingehen auf eine Theorie und das 7.2 hier, die ja so ein bisschen vielleicht als die gängigste Theorie im Bereich der Motivation gesehen werden kann aus der Psychologie, die sogenannte Selbstbestimmungstheorie. Und werde im dritten Teil dann auf Motivationsmodelle eingehen, die jetzt nicht irgendwie theoretisch sind, sondern aus dem Bereich der Didaktik stammen, die also ganz konkrete Handlungsanweisungen geben wollen. Das Ganze ist nicht unbedingt hundertprozentig konsistent, wie man merken wird. Also die Selbstbestimmungstheorie ist nicht das, was den didaktischen Modellen hundertprozentig immer zugrunde liegt. Aber sie sehen sozusagen auf die Art das gesamte Spektrum sozusagen dessen, was zum Thema Motivation gemacht wird. Wenn man was lesen will, basieren zumindest dieser allgemeine Teil und die didaktischen Modelle ganz stark auf dem Buch von Niggemann, also und anderen, das Kompendium zum E-Learning. Und aus dem Holzinger Buch kann man ein bisschen was ziehen. Und wenn man über die Theorien was verstehen will, ist eigentlich recht brauchbar, dass gemeinsam erarbeitete Textbuch dort, also Textbook in der Wikiversity zum Thema. Also gibt es ein eigenes Kapitel zur Student Motivation Series. Geht immer noch nicht. Ja, aus diesem Wikiversity-Dokument stammt auch dieses nette Bild. Ein alter Stich, der also in schönster Art und Weise den sich vorzustellen oder uns vorzustellen versucht, wie denn der Platon mit seinen Schülern gearbeitet hat. Der ist deswegen hier ein Thema, weil auch die alten griechischen Philosophen schon sehr wohl darüber nachgedacht haben, was denn eigentlich Menschen dazu motiviert, irgendwas zu tun, also menschliches Verhalten hervorzurufen. Und auch der Platon zum Beispiel hat schon sowas wie eine einfache Motivationstheorie entwickelt, indem er sagt, es gibt im Prinzip drei Grundkräfte, die uns sozusagen in unseren Handlungen bewegen. Das eine sind ja instinktive Bedürfnisse einfach. Das zweite ist der Gedanke eigentlich sich zu erhalten, also das Leben zu erhalten sozusagen, das eigene. Und das dritte ist das Bedürfnis nach Wahrheit und Vernunft, wobei man ja, da vielleicht ein bisschen sehr optimistisch ist, dass das auf die gleiche Ebene hebt. Aber man sieht schon, dass das also eine uralte Bemühung ist, hier irgendwie die Kräfte sozusagen festzustellen, die uns überhaupt bewegen. Und natürlich ist das gerade beim Lernen extrem wichtig, wenn man jemand eben dazu bewegen will, dass er sich mit irgendwas befasst, das wirklich zu verstehen, was die Leute antreibt. Und insbesondere, nachdem wir uns ja mit Multimedia-Lernen befassen, ist hier natürlich das Thema ganz besonders interessant, weil sehr häufig in der Literatur zu lesen ist, dass Multimedia-Systeme eben typischerweise bessere Motivation erreichen sollen bei den Lernern. Also Motivation ist ja auch mal definiert, was aber vielleicht bloß ein Versuch ist, sozusagen diesen Allerweltsbegriff mal ein bisschen konkreter zu fassen. Also aktivierende und richtungsgebende Vorgänge, die letztlich Verhaltenstendenzen sozusagen dann zur realen Umsetzung bringen, die also Dinge, die wir prinzipiell tun könnten, dann tatsächlich so stark verstärken, dass wir sie wirklich wählen und ausführen. Wir haben im E-Learning, das hat man schon an vielen Stellen so ein bisschen gesehen, immer so am Rande ein bisschen in der Einleitung auch generell das Problem, dass wir hohe Abbrecherquoten haben, also insbesondere bei den reinen E-Learning-Systemen, was wohl zum Teil einfach damit zusammenhängt, dass die Lerner ja mit sich und ihrer Motivation ziemlich alleine gelassen sind. Das heißt, die müssen sich selber antreiben und dadurch entsteht so ein Motivationsproblem. Die müssen nun wirklich ihre Handlungen eben unter Kontrolle haben und wirklich bewusst, gerade wenn es so ein System ist, das einem die freie zeitliche Auswahl gibt. Ich kann also irgendwie zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit an dem System arbeiten, solange wie ich will. Da ist die Gefahr dann doch groß, dass man sagt, na, wenn ich es zu jeder Zeit machen kann, dann kann ich es auch ein andermal machen und jetzt gerade nicht, jetzt ist gerade was Wichtigeres. Na, Sie kennen diese Effekte. Und auf einmal ist irgendwie die Zeit um, man hat doch nichts getan. Das heißt, verschiedene Themen spielen da rein. Also erstens mal, ist denn Multimedia überhaupt irgendwie was, das mit Motivation zu tun hat? Kann man diese Abbrecherquoten denn irgendwie reduzieren? Kann man dafür sorgen, dass die Leute motivierter arbeiten? Und im Detail heißt es, wir müssen dafür sorgen, dass die Motivation zunächst mal entsteht, dass die da bleibt, dass sie nicht irgendwie explizit abgebaut wird, also demotiviert wird. Und insbesondere geht es eben darum, die Lernziele kontinuierlich zu verfolgen. Da gibt es eine ganze Reihe von Theorien, die uns helfen. Ich habe die ganz grob, also auch aus diesem Buch genommen, gegliedert, werde aber nur ganz wenige Theorien dann wirklich intensiver anschauen. Das werden im Prinzip schon solche polythematischen Theorien sein, denen es um Hierarchien von Antrieben und Bedürfnissen geht oder eigentlich genau genommen ums Zusammenspiel von Antrieben und Bedürfnissen. Da werde ich gleich ein bisschen mehr sagen über Hierarchie und Zusammenspiel. Ich will die anderen Motivationstheorien aber zumindest erwähnen, die es da natürlich auch gibt, nämlich Theorien, die sozusagen einen einzelnen Grundantrieb in den Mittelpunkt stellen für die Motivation, was in der Regel einfach ein bisschen zu kurz springt, aber in bestimmten Bereichen vielleicht Sinn macht. Also insbesondere in der Ökonomie hat man natürlich diese Annahme immer ganz stark, dass Kosten-Nutzen-Relationen, insbesondere im Tausch irgendwie Waren gegen andere Waren, vermittelt über Geld, gegen Waren und Dienstleistungen, dass uns das vor allem antreibt. Das ist auch so ein Thema, das gerade auch in der Ökonomie in Frage gestellt wird. Also es ist nicht unbedingt alles zu erklären, was Menschen tun, ausschließlich aus diesen Kosten-Nutzen-Relationen. Da spielen andere Dinge durchaus eine Rolle. Da spielt Sicherheit eine Rolle zum Beispiel. Da spielt, also wenn Sie jetzt an die Finanzmärkte denken, da gibt es ja gerade dieses Wechselspiel zwischen ja, Spekulation und Sicherheit, was sich mit so einfachen Kosten-Nutzen-Relationen nicht so klar fassen lässt. Dann gibt es auch wirklich humanitäre Motive. Das ist jetzt in der Weihnachtszeit, dass Leute eben spenden. Das könnte man auch nicht mit Kosten-Nutzen-Relationen erklären. Und was ganz stark ist und was sich so ein bisschen vielleicht auch durch die Vorlesung durchziehen wird, ist die auf Identitätskonstruktion sozusagen beruhende Motivation, dass Menschen Dinge vielleicht umsonst tun, weil sie dann eine bestimmte Rolle einnehmen. Zum Beispiel ein Herr Linus Torvald, der seinen Namen im Linux verewigt hat und dafür aber sehr, sehr viel gearbeitet hat, was zunächst mal gar nicht so richtig bezahlt wurde und ob sich das auszahlt, war überhaupt nicht klar. Also es gibt in der Ökonomie durchaus auch sozusagen polythematische Probleme zumindest. Das ist nicht unbedingt eine Theorie umgesetzt. Und so ist es bei den anderen auch, also in die rein psychologischen oder psychotherapeutischen Dinge will ich da gar nicht einsteigen. Und dann gibt es natürlich auch noch Motivationstheorien, die sozusagen ganz von den externen Einflussfaktoren weggehen, die sagen, es ist letztlich irgendwie in der Lebensgeschichte des Einzelnen verwurzelt, wie jemand motiviert ist und das ist das betont, das was man am meisten betont. Was aber natürlich außer so einer gewissen Individualisierung des Lernsystems uns auch relativ wenig Möglichkeiten gibt, damit was anzufangen fürs Design von einem Lernsystem. Interessant ist eben insbesondere diese Motivationsfaktoren zu verstehen. Diese Antriebsfaktoren. Der bekannteste Mensch in dem Bereich, der immer wieder zitiert wird, ist der Abraham Maslow. Abraham Maslow, der schon vor einiger Zeit gelebt hat und der so eine Bedürfnispyramide aufgebaut hat, die ganz simpel eigentlich strukturiert ist. Dort haben sie so fünf aufeinander aufbauende Stufen. Das geht an mit den physiologischen Bedürfnissen, also einfach den schlicht Dingen wie Hunger, Durst, Schlaf und so weiter, die wir brauchen zum Überleben. Dann mit Sicherheitsbedürfnissen, also Schutz vor Feinden, vor Angriff, irgendwelchen Naturgewalten zum Beispiel. Dann darauf aufbauend soziale Bedürfnisse, also irgendwo dazuzugehören, Freundschaft zu haben, Partnerschaften, alles das gehört in den Bereich der sozialen Bedürfnisse. Dann wieder eins weiter oben in dieser Pyramide geht es um Status, um Wertschätzung. Und das Ganze gipfelt sozusagen in der Identitätskonstruktion, sozusagen der Verwirklichung als eine selbstbestimmte Persönlichkeit. Das ist relativ simpel, wenn man genau reinschaut, ist in den Theorien, die ich dann in den Mittelpunkt stellen werde im zweiten Abschnitt, vieles von dem, was wir hier oben sehen, diese oberen drei Schichten sozusagen dieser Bedürfnispyramide, dann in anderer Formulierung wiederzufinden. Zunächst mal war das die Leistung, da einfach mal überhaupt so ein Begriffsgebilde aufzubauen. Er hat eine Theorie aufgestellt, von der man eigentlich nicht wirklich sagen kann, dass die belegt ist. Also es ist nicht eine Theorie in dem Sinn, dass es empirische Studien dazu gibt, sondern mehr so ein Gedankenmodell, dass er sagt, das sind sozusagen aufeinander aufbauende Stufen. Ich muss zuerst die Bedürfnisse der unterliegenden Ebene befriedigt haben, bevor mich die anderen überhaupt interessieren. Das stimmt wahrscheinlich zu einem gewissen Grad schon für naheliegend bei den physiologischen Bedürfnissen. Also wenn ich irgendwie dabei bin zu verhungern, interessiert mich wahrscheinlich sonst kaum was. Aber man sieht schon, dass es in den anderen Bedürfnissen durchaus auch Verschiebungen gibt, eben dass jemand, zum Beispiel die berühmten Heldengeschichten, dass jemand seine Sicherheit sehr wohl aufs Spiel setzt, um jetzt zum Beispiel jemand anders zu retten. Also die beiden, da kann man sich schon sehr darüber streiten, ob die wirklich immer in allen Fällen genau in der hierarchischen Reihenfolge sind. Was interessanter ist für uns, ist von der anderen Seite da reinzusteigen und das dann mit diesen Bedürfniskategorien zu verbinden, nämlich diese beiden Begriffe hier. Das sind auch vielleicht die beiden Begriffe, die man sich am allermeisten merken muss, die auch schon an ein paar Stellen so ein bisschen aufgeblitzt sind, glaube ich, in der Vorlesung. Nämlich Motivation von außen und Motivation von innen. Ganz gelehrt ausgedrückt, extrinsische und intrinsische Motivation. Also extrinsische Motivation bedeutet, man hat irgendwie, macht irgendwas deswegen, weil man eine Belohnung dafür erwartet. Wenn man meistens ein Produkt entweder macht oder auch bekommt. Es ist auf die Zukunft orientiert, ich muss jetzt irgendwas machen und dann bekomme ich irgendwann was. Also das kann Geld sein, kann die Teilnahme an irgendeinem Preisausschreiben sein oder so. Es können auch natürlich zum Beispiel ECTS-Credits sein. Das ist zunächst mal eine extrinsische Motivation, dass Sie eben irgendwas tun, an einer Übung teilnehmen, weil Sie dafür am Schluss, wenn Sie brav dabei waren, die Punkte gut geschrieben kriegen. Und wenn Sie die Punkte gut geschrieben haben und genügend davon gemacht haben, dann kriegen Sie irgendwann mal so ein Zeugnis, wo Bachelor oder Master draufsteht. Das ist zunächst mal eine extrinsische Motivation, wobei das nicht ganz so offensichtlich ist, sieht man schon, weil irgendwie dieser Wert des Zeugnisses ja dann auch wieder so ein bisschen relativiert ist. Man könnte ja vielleicht auch, ohne dass man das Zeugnis kriegt, einfach gleich versuchen, das Arbeiten anzufangen und vielleicht genauso viel Geld verdienen. Also man sieht schon, dass auch bei dieser extrinsischen Motivation man schnell ins Sinnieren kommt. Ist es denn wirklich rein extrinsisch oder steckt da doch irgendwie eine Begeisterung für ein Fach drin, warum er sich überhaupt entschieden hat, das zu studieren? Das wäre jetzt intrinsische Motivation, dass ich sage, ich studiere zum Beispiel irgendwas, weil es mir Spaß macht. Das findet in der Gegenwart statt, im Gegensatz zur extrinsischen, die auf die Zukunft orientiert ist. Ich mache das jetzt, ich bin jetzt in der Übung und will das sehr gerne machen, weil ich sozusagen direkt davon profitiere. Und es ist ganz offensichtlich und vielfach belegt, gar keine Frage, dass die intrinsische Motivation die wirklich wirkungsvolle und dauerhafte Art der Motivation ist. Das heißt, Sie können sehr viel weniger erreichen, indem Sie jemand mit einer Belohnung sozusagen anlocken, als wenn derjenige wirklich mit Begeisterung einfach bei der Sache ist und das von sich aus gerne macht. Versteht sich relativ stark von selber, ist aber auch da wieder nicht so einfach, wie man sieht. Also wie man an unserem Studienalltag zum Beispiel sieht, ist, dass es, obwohl die meisten eben, sagen wir Medieninformatik, aus einer gewissen Begeisterung, Interesse am Fach studieren, dass es trotzdem so ist, dass in dem Moment, wo man die extrinsische Motivation ganz rausnimmt, dann wieder Ausfälle gibt. Das klassische Effekt. Übungsblätter in irgendwie so Hausaufgabenblätter zu machen für Vorlesungen, wenn haben wir einfach die Erfahrung, wenn wir keinerlei Gegenwerte verbieten im Sinn von extrinsischer Motivation, dann passiert es einfach nicht, weil offensichtlich die Hürde, sich dort wirklich hinzusetzen und das jetzt zu machen, so hoch ist und man so viele andere Dinge zu tun hat, die vielleicht sich dann nach vorne drängen, dass man sagt, ich mache das jetzt nicht. Das heißt, da ist, auch wenn prinzipiell schon eigentlich eine intrinsische Motivation da wäre, also wenn man dran sitzt, macht es ja vielleicht sogar Spaß, braucht es vielleicht so einen Schub von außen noch dazu. Was also schon darauf hindeutet, dass das Verhältnis von extrinsischer und intrinsischer Motivation komplizierter ist als jetzt einfach bloß dieses Begriffspaar mit dem Gegensatz. Das wird eben dann gleich in den Motivationstheorien auch noch ein bisschen genauer ausgearbeitet. Eine Theorie, die vielleicht auch wert ist, mal gesehen zu haben, ist von dem John Keller aus den 80er Jahren, der sozusagen versucht, ein Gleichgewicht zwischen einem Interesse an neuen Dingen und einer Abschreckung sozusagen aus Angst aufzubauen. Also generell ist es so, dass das Interesse, sich mit irgendwas zu befassen, zunächst mal aus so einer Inkongruenz kommt. Also ich habe irgendwelche Dinge, die ich schon kann, die ich weiß, und dort ist irgendwas, was mir neu ist, was ich lernen will. Wenn das alles so in meine Schemata passt, habe ich überhaupt keine Motivation, mich zu befassen. Das heißt, ich habe irgendeine Sache, also gerade wenn ich intrinsische Motivation verstehen will, ist dort irgendwas, was mich reizt, was neu ist, was ich nicht kenne. Wenn das zu neu ist und zu fremd ist, dann habe ich davon natürlich irgendwie auch Angst. Das heißt, es besteht immer ein gewisses Risiko, dass ich dort nichts verstehe, dass ich mich blamiere, dass meine Zeit verschwendet ist. Verschiedene Risiken sind da drin. Und man kann sich das so vorstellen, dass wenn ich sozusagen mir anschaue, wie sich der Neuigkeitsgrad dessen, was da angeboten wird, wie sich der verändert, dann verändert sich auch die Antriebsstärke zunächst mal, also das Interesse. Wobei man sehen muss, dass das natürlich letztlich individuell ist. Also für jeden verläuft die Kurve vielleicht ein bisschen verschieden, weil auch jeder seine eigenen Schemata hat. Haben wir uns ja in den kognitivistischen und konstruktivistischen Theorien genau angeschaut. Also, wenn wir den Neuigkeitsgrad sozusagen langsam steigern, dann ist bis zum gewissen Grad die Antriebsstärke einfach auch linear sozusagen, steigt linear mit, bis irgendwann mal so ein Punkt erreicht ist, dann nicht mehr so ein Plateau haben. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass je neuer das ist, je fremder das ist, steigt auch sozusagen das Bedürfnis nach Distanz, nach Rückzug, weil man eben Risiken darin sieht, und das heißt bloß das Risiko eben irgendwie zu scheitern mit dem Lernprozess. Das heißt, das steigt gleichzeitig auch mit dem Neuigkeitsgrad. Und es gibt irgendwo einen Punkt, wo unsere Annäherung schon schwächer wird, einfach durch, obwohl es immer neuartiger wird, der Stoff, wo die Annäherung schon schwächer wird und irgendwann mal von der Angst sozusagen, von dem Risiko ausbalanciert wird, beziehungsweise irgendwann mal die Angst überwiegt. Das heißt, wir haben dann als Antrieb, als hauptsächlichen Antrieb nur noch die Angst, was zum Rückzug führt. Das bedeutet bloß wieder in einer anderen Visualisierung eigentlich das, was wir schon an vielen Stellen getroffen haben, dass es die richtige Balance braucht, dass man sozusagen dieses optimale Niveau hier erreicht von Antrieb. Das heißt, dass die Aufgabe, mit der wir es zu tun haben, oder die nächste Lerneinheit, genau den richtigen Neuigkeitsgrad haben muss, der eben individuell verschieden eingestellt sein kann, um genau diesen Punkt hier zu erwischen. Ja, das waren jetzt so ganz allgemeine Ansätze, so ein bisschen Überblick, was Motivation ist und der bekannteste Begriffsgebäude, diese Maslow-Pyramide und noch ein paar so Gedanken über Neuigkeit in dem Zusammenhang. Jetzt möchte ich vor allem eine Theorie ein bisschen ausführlicher ausarbeiten, die in der Psychologie, denke ich, derzeit so am meisten Motivation versucht zu erklären. Das sind zwei amerikanische Autoren. Ich weiß gar nicht wirklich, wie man den ersten ausspricht, DC, und der zweite Ryan. Die haben also in Englisch publiziert, aber es gibt hinreichend viele Sachen von denen in der deutschen Fassung. Also das ist ein sozusagen Standardartikel, der hier zitiert ist von denen. Auf dem baue ich jetzt auch sozusagen auf. Ja, die Kernidee dabei ist, dass wir es mit Zwischenformen zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation zu tun haben. Also wir haben vorher dieses Begriffspaar extrinsische und intrinsische Motivation schon getroffen. Und es scheint, wenn man empirische Untersuchungen anschaut, so zu sein, dass es nicht einfach so ist, es gibt extrinsische Motivation, die ist schwach, und es gibt intrinsische Motivation, die ist stark, sondern es gibt seltsame Effekte. Zum Beispiel ist es so, in vielen Studien belegt, dass wenn Menschen mit intrinsischer Motivation, also mit Hingabe und Begeisterung aus eigenem Antrieb an Dingen arbeiten, und sie werden zusätzlich extrinsisch motiviert, das heißt, das Motivationssystem wird sozusagen umgestellt auf was von außen, dass dann die intrinsische Motivation abnimmt und insgesamt eigentlich die Motivationsstärke auch abnimmt. Das heißt, zunächst mal sind das schon so irgendwie Gegenspieler, aber es ist auch so, dass die extrinsische Motivation die intrinsische verdirbt. Also man könnte sich vorstellen, jemand, ja, kann man es in Ihrem Fall vielleicht, jemand ist ein begeisterter Programmierer, macht es hobbymäßig, irgendwann kriegt er einen Job, wo er dafür Geld kriegt, dass er programmieren muss. Das heißt, wir sind plötzlich in der extrinsischen Motivation drin und auf einmal ist der Spaß am Programmieren weitestgehend vorbei, weil das halt eine Sache ist, die man halt macht, um Geld zu verdienen. Wenn man da nicht genug davon macht, kann man seine Miete nicht zahlen. Und damit kann man vielleicht nachvollziehen, so subjektiv ist die Begeisterung deutlich schwächer geworden. Das ist nicht bloß so eine intuitive Idee, sondern das lässt sich in ganz konkreten empirischen Studien belegen, die schon in den 70er Jahren gemacht worden sind. Na gut, das wäre ja nun eine Sache, die eigentlich für dieses Wechselspiel spricht. Es gibt sozusagen Gegenspieler, intrinsische und extrinsische Motivation tauschen sich sozusagen gegeneinander aus und die extrinsische ist halt schwächer. Komischerweise ist die Lage aber nicht so eindeutig. Es gibt Umstände, in denen die intrinsische Motivation von extrinsischen gestärkt wird. Man kann also andere Experimente, hat man vor allem in den 80er Jahren gefunden, in denen das extrinsisch motivierte Verhalten tatsächlich weiter mit der intrinsischen Motivation parallel geht und die Motivation insgesamt nur gestärkt wird. Wenn man versucht herauszufinden, was der Unterschied ist zwischen den beiden Fällen hier, dann ist es so, dass genau in den Fällen, wo der Einzelne, sagen wir jetzt immer wieder einen Lernenden, wenn ein Lernender selbst bestimmen kann, was sein Verhalten ist, dass dann tatsächlich extrinsische und intrinsische Motivation parallel laufen können und sich gegenseitig verstärken können. Das heißt, selbstbestimmtes Verhalten heißt zum Beispiel, ich will irgendwie einen Lernstoff mehr erarbeiten und ich habe die Freiheit, mir meinen Lernplan, meine Lerngeschwindigkeit, meine Lernschritte weitestgehend selbst zusammenzustellen. Ich habe die Entscheidung, ob ich was mache oder nicht. Und die intrinsische Motivation trägt mich zunächst mal so weit, dass ich das auch wirklich tue. Und in dem Fall ist es so, dass es nicht schadet, wenn jetzt noch eine äußere Belohnung dazukommt. Also mit ein bisschen Optimismus könnte man sagen, dass die Situation zum Beispiel in so einem Studium an der Uni so ähnlich eigentlich ist, in der sie im Prinzip intrinsisch motiviert hoffentlich hierher gehen, weil sie eben, es hat sie niemand gezwungen, das Fach zu studieren, könnten ja auch was anderes machen, indem sie relativ große Freiheiten haben. Wenn sie jetzt sagen, das Thema Motivationstheorie interessiert mich nicht, dann können sie einfach gehen und das passiert auch nichts. In der sie aber letztlich dann doch wieder irgendwie extrinsisch motiviert werden, weil wenn sie eben brav ihre Klausur schreiben und die Punkte haben, dann kriegen sie doch ein Zeugnis am Schluss. In dem Fall geht sich das nicht so stark in die Quere. Das heißt, es ist so, dass die Motivation, wie sie vielleicht hoffentlich selber erleben, fürs Studium nicht dadurch zerstört wird, dass sie hinterher ein Zeugnis kriegen. Eigentlich ist es ein positiver Nebeneffekt sozusagen und auch ein Effekt, den man durchaus anstrebt, und es ist nicht so, dass man jetzt gleich so die Lust verliert, wie zum Beispiel jetzt der Programmierer von vorher, dem sein Hobby plötzlich zur harten Arbeit geworden ist. Was daran liegt, dass sie eben doch relativ stark das gestalten können, was sie machen, was sie nicht machen. Merkt man ja auch vielleicht, dass es in der Schule schon anders empfunden wird als in der Universität. Also, das ist auch so ein Phänomen, wo man das so ein bisschen nachvollziehen kann. In der Schule ist es viel stärker eben rein extrinsisch motiviert, relativ wenig selbstbestimmt und wird deswegen meistens auch nicht als so positiv empfunden. Die meisten sagen irgendwie wenn sie aus allem raus sind, sagen sie, die Zeit im Studium war irgendwie die schönste. Das Ganze geht davon aus, wenn man das psychologisch verstehen will, bei diesen beiden Autoren hier, die ich schon erwähnt habe, dass es einen sogenannten Internalisationsprozess gibt. Das heißt, Menschen beobachten ihre Umwelt, ihre Umgebung, insbesondere die soziale Umgebung, und betrachten die Werte oder nehmen die Werte wahr, die dort gelten. Also externe Werte außerhalb dessen, was um einen herum, was man selber so weiß und kennt, und passen sich in einem gewissen Sinn verhaltensmäßig daran an, in dem Sinn, dass das eigene Wertesystem, und das muss man ein bisschen genauer differenzieren, wenn wir gleich sehen, sozusagen im Lauf der Zeit, wenn das externe Wertesystem sozusagen als sinnvoll und stimmig empfunden wird und erfolgreich, dass das zu einem eigenen Wertesystem wird. Also so wie man so in Kulturen eben assimiliert, so ähnlich passiert das hier auch. Das heißt, die Grundaussage, die sozusagen als Basis dieser ganzen Gedanken dieser Motivationstheorie dasteht, ist, dass der Mensch sozusagen Regulationsmechanismen seiner Umwelt in sich aufnimmt und auf sich überträgt, um mit dieser Umwelt sozusagen zusammenzuspielen, um dort reinzupassen, also um nicht isoliert zu sein. Ja, da sind wir schon wieder bei den alten Griechen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ein politisches Wesen, aber ein soziales Wesen zunächst mal. Der will immer in einer Gemeinschaft leben. Ja, jetzt habe ich gesagt, das führt dazu, dass man extrinsische und intrinsische Motivation so ein bisschen differenzierter sehen kann. Und das ist vielleicht die Kern, oder nicht der Kern, aber vielleicht das, was sozusagen dann am anwendungsnächsten ist aus dem, was die beiden Herren da entwickelt haben. Es gibt nämlich im Bereich der extrinsischen Verhaltensregulation, also der Regulation von außen, gibt es verschiedene Stufen. Und diese klassische extrinsische Motivation heißt bei denen jetzt extrinsische Verhaltensregulation, das heißt, das Verhalten wird von außen bestimmt. Und das heißt, es gibt irgendwelche Regeln und Rahmenbedingungen, die auf das Individuum wirken, und auf das hat es keinerlei Einfluss selbst. Das heißt, ich muss ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, um eine bestimmte Belohnung zu bekommen, also zum Beispiel so und so viele Stunden in der Woche in die Arbeit gehen, um mein Gehalt zu bekommen. Oder ich darf irgendwas nicht machen, um eine Bestrafung zu entgehen, und muss irgendwas tun, um eine Bestrafung zu entgehen. Also, was weiß ich, bei Verkehrsregeln oder so ist es so, da bleibe ich einfach an der roten Ampel stehen, obwohl es eigentlich vielleicht gar keinen Sinn macht, weil es gar kein Verkehr da ist in der Nacht oder so. Aber ich weiß, dass im Prinzip, wenn da ein Blitzer ist oder die Polizei das sieht, dass ich dann eine Strafe davontrage. Das hat einfach einen reinen externen Mechanismus, da ist wirklich extrinsisch motiviert, und das ist das, was man eigentlich vorher unter extrinsischer Motivation gesehen hat. Die nächste Stufe, in der das auftreten kann, das extrinsische, was sich sozusagen das extrinsische Regulieren, was sich schon auf eine selbstbestimmtere oder intrinsischere Motivation hinbewegt. Und das werden jetzt drei Stufen werden noch. Also das die oberste, die vierte ist sozusagen die, oder nullte, ja, ist die klassische extrinsische Motivation. Das nennt sich dort introjizierte Regulation. Das heißt, es ist eigentlich eine extrinsisch motivierte Geschichte. Das heißt, es ist von außen geregelt, was man zu tun hat und was nicht. Ich akzeptiere das aber selber. Und jetzt kann man schon sagen, dass vielleicht zum Beispiel die Verkehrsregeln, wenn man genau hinschaut, schon vielleicht eher von der Art sind, von der introjizierten Regulation, weil wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, weiß ich schon, dass das mit der roten Ampel schon seinen Sinn hat, weil es könnte ja sein, dass auf der Querstraße überraschend irgendwie einer daherkommt, von dem man irgendwie nichts gesehen hat, der irgendwie um die Ecke kommt oder ein Radler, den man nicht hört, und dann ist es eben die Unfallgefahr reduziert, sogar mitten in der Nacht, wenn man jetzt gerade nicht sieht, dass da jetzt gerade einer kommt. Das heißt, ich kann das selber irgendwie akzeptieren und sagen, na gut, macht Sinn. Es gibt auch Dinge, die man macht, man eigentlich, ohne jetzt wirklich besonders motiviert dazu zu sein, einfach weil es Normen sind, die so üblich sind. Also das sind so Dinge wie jemand zu grüßen oder so. Oder auch um zu vermeiden, dass man einfach ein schlechtes Gewissen hat. Weil das hätte man machen sollen, drum, wenn ja, irgendwelche Dinge wieder zurückgegeben, zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit oder wird zurückgerufen. Solche Dinge sind Regulationsmechanismen, die macht die Gesellschaft so. Das sind Mechanismen, die dann sozusagen akzeptiert werden. Identifizierte Regulation ist die nächste Stufe. Das heißt, ich nehme das als einen selbstständigen Wert wirklich wahr. Ich akzeptiere es nicht bloß, dass das so ist und sich so gehört, sondern ich nehme das zu einem eigenen Bestandteil sozusagen meines Wertesystems auf und sage, es macht guten Sinn und deswegen passe ich mich an diese Regeln an. Das wäre also jetzt genau der Fall, den Sie wahrscheinlich in Ihrem Studium haben, wo Sie irgendwann mal gesagt haben, es ist eine sinnvolle Sache, diesen Abschluss zu kriegen. Und ich habe mich damit abgefunden und betrachte das auch als Bestandteil irgendwie dessen, was mir jetzt wichtig ist. Da gibt es durchaus vielleicht auch andere Dinge, die auch noch wichtig sind, aber es ist eine wichtige Sache für mich. Und dementsprechend identifiziere ich mich mit diesem Regulationsmechanismus und identifiziere mich dann letztlich auch damit, dass es eben eine Prüfungsordnung gibt, in der drin steht, dass man das in 9 Semestern über die Bühne bringen muss und erkenne diese Regel sozusagen irgendwie auch an, weil es mir wichtig ist, diesen Abschluss zu kriegen. Verstehe auch, dass das natürlich in einer begrenzten Zeit sein muss, ist ja auch in meinem Interesse. Noch eine Stufe weiter ist die integrierte Regulation. Das heißt, für mich ist überhaupt kein Bruch mehr zwischen diesen Zielen und Handlungsstrategien und Normen, die von außen vorgegeben sind, sondern es ist Bestandteil quasi meines Selbstverständnisses, meiner Identitätskonstruktion. Das ist also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt an die Uni denkt, wäre das typischerweise vielleicht nur bei ganz wenigen Studierenden so. Ganz typisch ist bei jemandem, der zum Beispiel wie bei uns diese Übungen betreut, die Doktoranden, bei denen ist es so, dass die irgendwie oft so wirklich, und auch die Professoren natürlich, sich so stark identifizieren mit dieser Aufgabe Lehre und Forschung, dass für sie eigentlich zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation kaum mehr zu unterscheiden ist. Das ist eigentlich komplett ins Selbstbild integriert. Man ist eben Wissenschaftler und fängt dann eben an, zum Beispiel, wenn ein öffentlicher Plagiatsverdacht ist, dann Stunden seiner Freizeit reinzuhängen, bloß um das sozusagen aufzuklären. Das ist so eine typische Sache, wo man eigentlich kaum externe Motivation da ist, sozusagen. Aber man ist einfach so stark identifiziert mit diesem Wissenschaftsbild, dass man dann eben diese Regeln, man soll nicht abschreiben, irgendwie komplett zu seiner eigenen Regel gemacht hat. Das ist natürlich auch wichtig, um bestimmte verschiedene Aspekte des Lebens ins Gleichgewicht zu kriegen. Also jemand kann eben im Sport gut sein und in der Schule oder im Studium gut sein, was zunächst mal einen gewissen Widerspruch, so im Zeitkontingent natürlich mit sich bringt. Aber über so eine integrierte Regulation kann man das eben schaffen, dass man sozusagen eine Identitätskonstruktion hat, wo man sagt, ich bin in beiden gut. Und dann habe ich kein großes Problem damit, die Zeit eben mit mir selber sozusagen so auszuhandeln, dass nicht das eine das andere irgendwie aussticht. Das ist also der Idealfall und das ist dann ist schon noch extrinsische Motivation irgendwie da. Da gibt es beim Sport gibt es irgendwelche Preise und im Studium gibt es Abschlüsse und Noten. Aber es ist eigentlich in keinem Widerspruch mehr zu der intrinsischen Verhaltensregulation. Das heißt, wir haben so ein ganzes Spektrum. Und ich habe jetzt eine Folie, die das sozusagen die englische Terminologie noch mal ein bisschen aufgreift, die vielleicht ja auch ganz wichtig ist, dass man die Begriffe auf Englisch kennt. Also da heißt diese Theorie die Selbstbestimmungstheorie, die Self-Determination Theory of Motivation. Und dort wird jetzt noch einen Schritt weiter, werden jetzt Bestimmungsfaktoren sozusagen gefunden oder bestimmt oder auch durch Experimente nachgewiesen, von denen behauptet wird, dass die angeboren sind. Also innate steht da oben. Also wirklich die Menschen angeboren sind. Das heißt, der Mensch ist irgendwie so konstruiert, dass er die drei Faktoren als die wichtigsten Bedürfnisse, als die wichtigsten Antriebe versteht. Und da sind wir wieder ganz nah bei dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide in den oberen drei Stufen. Und wenn diese drei sozusagen im Gleichgewicht wirklich wirken, dann ist dieser Zustand auch zu erreichen, dass wir die höchsten Stufen der extrinsischen Motivation dort haben, also eigentlich diese Grenze zur intrinsischen Motivation verschwimmt. Und diese drei Einflussfaktoren, die Jean Ryan dort aufführen, sind die Relatedness, also das Belonging hieß es bei der Maslow-Pyramide, das Zugehörigsein zu einem sozialen Verband. Kann jetzt bloß ein Mensch sein, ein Partner oder eine große Gruppe. Ist die Autonomie, also die Selbstbestimmung, dass ich selbst frei mich entscheiden kann in dem, was ich tatsächlich tun will, dass ich mich nicht eingeengt fühle. Und als dritter Punkt das Gefühl der Kompetenz, also das Erlernen, sozusagen jetzt beim Lernen insbesondere, das Erlernen der Meisterschaft in einem bestimmten Bereich. Und hinterher das Gefühl, das ist eine Sache, die kann ich jetzt, da bin ich jemand, der auch jemand anders unterrichten kann, der gefragt wird, wenn irgendwas nicht funktioniert, der Probleme lösen kann für andere. Das ist wenn Sie sich da reinversetzen in diese drei Begriffe, dann werden Sie feststellen, dass genau diese drei Dinge eigentlich das sind, was irgendwie den Spaß am Lernen vermitteln kann. Nämlich also mit anderen zusammen was zu machen. Jeder von Ihnen wird irgendwie im Laufe des Studiums Freundschaften geschlossen haben, in Lerngruppen arbeiten, dort irgendwie Spaß daran haben, Dinge zusammen mit anderen zu machen und zu lernen. Jeder von Ihnen profitiert davon, dass sie nicht zu stark gegängelt werden. Und das ist auch das Bedürfnis irgendwie der Lernenden zu sagen, wir haben das Recht, sozusagen uns selbst rauszusuchen, ob wir da hingehen oder nicht, zum Beispiel. Oder auch das Studium abzubrechen, wenn es gar nicht anders geht. Auch das ist in einem gewissen Sinn Autonomie. Das heißt, das gibt mir aber mehr Drive, mehr Motivation, das Ganze zu tun, insgesamt diese Freiheit. Und das Dritte ist eben dieses starke Bedürfnis, wenn man das mal erlebt hat, dass man in einem bestimmten Bereich kompetent ist, dort eben anerkannt zu werden auch. Und da sieht man schon, dass das so ein bisschen auch zusammenhängt, dass sie also zwischen Kompetenz und Relatedness natürlich einen Zusammenhang haben, nämlich je kompetenter ich bin, umso mehr kann ich in der Gruppe vielleicht eben auch den anderen helfen und habe damit auch wieder sozusagen Relatedness. Und auch die Autonomie und die Kompetenz hängen natürlich zusammen, weil wenn ich kompetent bin, kann ich irgendwelche Aufgaben selbstständig lösen, kann also in großer Freiheit selber voranschreiten, brauche nicht jemand, der mir dauernd irgendwas dazu sagt. Und Autonomie und Relatedness, das ist ein ganz spannendes Verhältnis. Letztlich weiß man das auch aus allen möglichen sozialen Beziehungen, dass die wirklich nur dann funktionieren, wenn es eben nicht bloß eine sozusagen Zwangsgemeinschaft ist, sondern jeder seine Selbstbestimmung darin behält, dass es eine partnerschaftliche Beziehung eben ist. Das heißt, diese drei Faktoren, die haben schon, auch wenn man sie so jetzt intuitiv interpretiert, wie ich es gerade gemacht habe, eine gewisse Überzeugungskraft, würde ich mal sagen, als Motivatoren. Und wie gesagt, das sind im Gegensatz zu der Maslow-Pyramide vorher, der schon so ähnliche Begriffe aufgestellt hat, ist es jetzt Gleichzeitigkeit angestrebt, dieser drei Faktoren, nicht in Hierarchie aufeinander aufbauend. Und es ist durch empirische Studien, durch vielfache empirische Studien immer wieder belegt, dass diese Kräfte tatsächlich motivierend wirken. So, jetzt wollen wir natürlich irgendwie auch praktisch was machen damit. Was heißt das? Das heißt, dass wir, wenn wir jetzt wirklich Lernsysteme, Lernerfahrungen, Lernsituationen bauen, dass wir erstens eine soziale Umgebung brauchen. Das ist vielleicht einer der Hauptgründe, wenn man jetzt sozusagen im Rückblick schaut, aus der Motivationstheorie raus, woher denn diese Dropout-Quoten bei E-Learning kommen. Das kann zum ganz großen Teil daran liegen, dass eben diese soziale Umgebung fehlt. Dass man alleine sozusagen mit einem Maschinenpartner da sitzt. Dieses Relatedness oder Belonging geheißen, das fehlt komplett. Fehlt weniger stark, wenn man moderne Lernformen hat, und darum setzen sich die auch immer mehr durch, weil die effektiver sind, in denen sie zum Beispiel Online-Kommunikation der Lerngruppe haben, irgendwelche Foren haben, in denen sie sich austauschen, in denen sie vielleicht eine Mischung, so wie es hier auch praktiziert wird, zwischen verschiedenen Lernformen haben. Sie haben Online-Lernen und Arbeitsgruppen zum Beispiel. Das ist also eine soziale Umgebung. Die ist ganz wichtig. Und die soziale Umgebung muss so gebaut sein, dass sie sowohl die Kompetenz als auch die Autonomie sozusagen stärkt. Also die Erfahrung, da wo ich kompetent bin, wirklich zu machen, auch der Kompetenz und auch die Erfahrung, dass ich eine relativ große Freiheit habe. Und da kommen wir dann doch wieder so ein bisschen zurück auf dieses, da ist ein P verloren gegangen, auf dieses Bild, das wir vorher hatten mit dieser kompliziert aussehenden Kurve, mit Neugier die zunächst mal einen Anreiz bietet, aber auch Risiko und Scheu, die sich dann irgendwann mal ausbalancieren. Das bedeutet wieder mal, dass wir das optimale Anforderungsniveau haben. Also das haben wir schon an anderen Stellen getroffen, und das ist diese Proximal Development-Geschichten, die wir schon ganz am Anfang angeschaut haben, ist zum Beispiel sowas, Zone of Proximal Development. Das heißt, Sie brauchen eine ideale Distanz zwischen den Anforderungen und dem Fähigkeitsniveau. Die Anforderungen müssen übers Fähigkeitsniveau rausgehen, sie dürfen aber nicht so weit rausgehen, dass es mir das Kompetenzerlebnis wegnimmt. Das heißt, ich muss auf den Kompetenzerfahrungen, die ich habe, aufbauen können. Es muss aber dann doch so sein, dass ich verschiedene Dinge ausprobieren kann, also eine gewisse Autonomieerfahrung habe. Nicht zu leicht, nicht zu schwer, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Feedback hat auch sehr viel mit Motivation zu tun, das wissen Sie alle. Und da kann man auch wieder Dinge daraus lernen, aus diesem Dreigestirn, soziale Umgebung, Kompetenz und Autonomieerfahrung. Also zunächst mal ist es so, dass positives Feedback die intrinsische Motivation steigert oder die extrinsische in Richtung der hochintegrierten Versionen sozusagen schiebt, weil es Kompetenzwahrnehmung ist. Also ich nehme bei positivem Feedback, habe ich sozusagen die Erfahrung, ich habe jetzt irgendwas gelernt, ich kann es. Die Autonomieförderung ist so zu verstehen, dass das, was ich an Feedback bekomme, aus einer selbstbestimmten Handlung resultieren muss. Also wenn ich jetzt bloß irgendein Programm abgearbeitet habe, was irgendwie quasi jeder kann, ja, ohne dass er groß mitdenkt, dann ist der Wert des Feedbacks deutlich geringer, als wenn das eine relativ anspruchsvolle Sache ist, wo ich meinen individuellen Weg auch irgendwie gegangen bin. Und dann wieder intrinsisch-extrinsische Motivation. Dieses Feedback sollte nicht in dem Sinn kontrollierend und steuernd eingreifen, dass ich also dann deswegen andere Dinge nicht weitermachen darf, weil ich das Feedback in der Art und Weise bekommen habe. Und negatives Feedback ist generell natürlich schlecht, weil die Kompetenzwahrnehmung damit quasi zerstört wird. Das Ganze läuft übrigens, und es steht am Ende von dem Artikel, den ich zitiert habe, auch glasklar drin. Das läuft auf einen kompletten Verriss unseres Schulsystems raus. Also die Schulnoten und so ein Effekt wie Durchfallen wegen zu schlechter Noten ist damit als absoluter Motivationszerstörer zu erklären, natürlich. So ist es ja leider auch, denke ich, fürchte ich. Ja, und das Dritte haben wir aber noch nicht gehabt, nämlich den sozialen Aspekt, also das Zugehören zu einer sozialen Gruppe. Das ist auch noch interessant, dass dieser Internalisierungsprozess von externen motivationssteigernden Maßnahmen, dass man wirklich eben sich auf diesen Stufen der extrinsischen Motivation hocharbeitet bis zur integrierten, dass der gestärkt werden kann durch einerseits wieder Autonomieunterstützung, aber vor allem durch die persönliche Anteilnahme von Menschen, die da in der Literatur als signifikante Personen bezeichnet werden. Das heißt, es können Lehrer sein, die anerkannt sind von einem Schüler, also was weiß ich, ein Professor oder ein Lehrer in der Schule, den man irgendwie besonders schätzt. Es können irgendwie einfach Verwandte sein, Eltern zum Beispiel, sind natürlich ganz bestimmt signifikante Personen. Und allein die Tatsache, dass sozusagen das überhaupt nur wahrgenommen wird, begleitet wird und man feststellt, derjenige hat wahrgenommen, ich habe jetzt eine bestimmte Leistung erreicht, idealerweise vielleicht noch mit positivem Feedback verbunden, aber allein die Tatsache, dass der das wahrnimmt, ist so ein starker sozialer Faktor, der die Motivation eben im Sinn dieses Dreigestirns, das gleichzeitig da sein muss, auch noch vorantreibt. Was natürlich jetzt auch wieder für das E-Learning, wie alle diese sozialen Aspekte, ein bisschen problematisch ist. Das heißt, wenn wir erfolgreiches, motivierendes E-Learning machen wollen, dann müssen wir, wenn man das ernst nimmt, was hier steht, dafür sorgen, dass Personen tatsächlich zu erkennen sind, die sich damit identifizieren, von denen man weiß, dass die das anschauen, und zwar auch Personen, die von den Lernenden anerkannt werden als sozusagen Lehrer oder Meister oder wie auch immer, die dazu was zu sagen haben. Also es ist schon alles, was da steht, im Prinzip irgendwie offensichtlich und nachvollziehbar, aber in dem Fall tatsächlich eigentlich eine sehr interessante Situation, weil diese Aussagen eben im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die man jetzt dann vielleicht auch im nächsten Kapitelchen so sieht, nicht so einfach hingesagt sind, sondern dass da ziemlich intensive empirische Studien auch dahinter stehen. Ja, also Beispiele jetzt sozusagen, wo man das wirklich auch sieht, dass gerade diese Autonomie, das selbstbestimmte Lernen eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, dass intrinsische Motivation mit Lernqualität korreliert an einem Experiment, und das ist jetzt nur eins von den vielen Beispielen, die da in der Literatur drinstehen. Man macht ein Experiment mit Schülern, lässt die einen Text lesen und fragt sie, wie gut ihnen der Text gefallen hat und ob sie das interessiert hat, was da drin steht. Und ohne dass sie dass das vorher angekündigt würde, wird anschließend völlig überraschend eine Prüfung, also wirklich eine Abfrage über den Inhalt des Textes gemacht, ob man den verstanden hat. Und es ist tatsächlich so, dass man einfach schlicht empirisch belegen kann, dass die intrinsische Motivation mit der Lernqualität korreliert. Das heißt, sie haben bessere Ergebnisse, signifikant bessere Ergebnisse in diesem Test bei den Leuten, die vorher gesagt haben, also oberhalb einem gewissen Schwellenwert, dass sie sich für den Text interessieren, dass er ihnen Spaß gemacht hat. Man kann es auch sozusagen in sozialen, soziologischen Studien betreiben. Wenn man Schulabbrecher analysiert, gibt es auch Studien, die ganz klar zeigen, dass die externe, also rein extrinsische Motivation, also rein externe Regulation und die ganz schwache Stufe, diese introjizierte, man macht es halt, weil es sich so gehört, dass die typischerweise bei den Schulabbrechern viel häufiger vertreten sind, als wenn man die intrinsische und die integrierte Stufe der Regulation hat. Also sprich, wenn jemand einfach in die Schule geschickt wird von den Eltern oder schon irgendwie freiwillig hingeht, aber es bloß macht, weil er denn das irgendwie, weil sich das so gehört, weil der Bruder das auch gemacht hat oder so, das führt zu einem deutlich höheren Risiko des Schulabbruchs, als wenn diese höheren Stufen erreicht sind, die ich vorher alle beschrieben habe, die man ja durch Tests auch abfragen kann. Das heißt, es wird schon wirklich explizit mit Zahlenmaterial sozusagen belegt. Es ist auch so, die Aussage zum Beispiel, dass atomieunterstützende Lernumgebungen die Lernqualität verbessern. Die kann man durchaus auf eine andere Ebene noch hieven und kann sagen, nicht nur die Motivation in dem Sinn ist besser, sondern in Konsequenz ist auch die Tiefenverarbeitung des Lernstoffs besser. Also eine Studie mit drei Gruppen von Schülern. Die Gruppe 1 wird praktisch überhaupt nicht angeleitet. Die kriegt einen Text, den sie lesen und hinterher sollen sie darüber berichten. Es gibt keinerlei Kontrollmechanismen in dem Sinn, Prüfungen oder irgendwas. Die Gruppe 3 nehme ich jetzt mal als nächste, die ist das genaue Gegenstück. Die kriegt genaue Anweisungen, ihr habt sonst so viel Zeit, ihr müsst das jetzt lesen und ihr wisst, hinterher kommt eine Prüfung, die ihr bestehen müsst. Also das, was man eigentlich normal so in der Schule hat. Und die Gruppe 2 ist die direktive und autonomieunterstützende. Das heißt, es wird im Prinzip eine Leitung, irgendwie eine Anleitung gegeben. Es wird gesagt, ihr müsst es lesen. Aber nicht gesagt, wir machen eine Prüfung, sondern es wird Interesse am Lernfortschritt sozusagen der Schüler gezeigt. Das heißt, der Lehrer zeigt, dass er sich hinterher mit dem Schüler unterhalten will und sich für seinen individuellen Fortschritt und seine Gedanken dazu unterstützt. Und wenn man sich anschaut, wie die Ergebnisse dann sind, wenn man hinterher einen Test macht, dann ist es eindeutig und mit starkem Abstand so, dass die mit der strikten Prüfungsorientierung am schlechtesten abschneiden, dass am zweitschlechtesten die sind, die ganz alleine gelassen wurden. Also eben, es ist interessant, dass die mit der Prüfung schlechter sind, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, als die, die keinerlei Anleitung hatten. Das ist wirklich verblüffend. Und logischerweise bleibt da bloß noch einer übrig und das drängt sich in dem Zusammenhang auch auf, natürlich die Gruppe 2, die eben ja, autonomieunterstützend unterrichtet wird, die ihre Kompetenz aufbauen kann, bei der es eine soziale Beziehung gibt darin, weil es eine signifikante Personeninteresse zeigt, die haben die besten Ergebnisse. Also wie gesagt, keine grauen Begriffsgebäude, sondern Studien im Klassenzimmer mit Schülern, publiziert 1987 und viele andere Studien, die im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse bestärken. Also da kann man sich ziemlich drauf verlassen und kann man auch drauf aufbauen. Das wollte ich Ihnen unbedingt zeigen und klar machen, weil das ja doch an vielen Stellen wichtig und interessant ist. Ich habe aber jetzt auch noch ein bisschen Material dazu mitgebracht, was ich aber vergleichsweise jetzt gar nicht so stark betonen will, was man sonst so in der Literatur, zum Beispiel in dem Niggemann-Buch, eben zu Motivationstheorien findet, beziehungsweise das sind dann eigentlich keine Motivationstheorien, sondern das sind didaktische Empfehlungen zur Motivation. Macht natürlich auch einen gewissen Sinn, weil das waren ja jetzt doch recht allgemeine Empfehlungen und man will ja vielleicht konkret wissen, was kann ich denn jetzt tun, um die Motivation zu stärken. Ja, wir schauen sie gleich an. Die sind nicht ganz konsistent immer mit dieser Theorie, aber so ein bisschen schon auch. Also dieser John Keller, den hat man am Anfang schon mal mit diesen Kurven. Der hat so ein Regelsystem, das sich mit diesem Stichwort oder diesem Akronym ARCS gut merken lässt, sich überlegt, dass jetzt wirklich ein didaktisches Konzept ist, mit dem man tatsächlich konkret eine Lerneinheit zum Beispiel gestalten kann. Und das ist wirklich, denke ich, auch sehr praxisnah. A steht für Attention, R für Relevance, C für Confidence und S für Satisfaction. Und die sind so gedacht, dass das hintereinander folgende Phasen quasi sind, die auftreten müssen in so einer Unterrichtseinheit, um die Motivation sozusagen auf ein vernünftiges Niveau zu heben. Das erste ist eben Attention. Das heißt, ich muss die Aufmerksamkeit bzw. das Interesse des Lernens bekommen. Also das ist ganz typisch, wenn Sie sich vorstellen, Sie halten irgendwo einen Vortrag, zum Beispiel wissenschaftlicher Vortrag auf einer Tagung. Sie sind irgendwie der 25. Redner an dem Tag, die alle irgendwie was Kompliziertes erzählt haben. Die Leute halten sich gerade noch mit hohen Kaffeedosen mühsam wach. Wenn Sie da sofort in Ihren Stoff einsteigen, werden die wahrscheinlich ganz schnell wegdämmern. Sie müssen die irgendwie aufwecken, müssen irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn Sie eine Fanfare abspielen, wenn da ein Comic ist, was auch immer, zunächst mal irgendwas machen, was die Aufmerksamkeit erweckt. Je stoffbezogener, inhaltsbezogener, umso besser natürlich. Also das ist mal das Erste, überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen, sonst ist der Rest völlig egal. Das Zweite ist Relevanz. Also ganz am Anfang schon klar zu machen, dass das, was jetzt dann als Stoff kommt, bedeutsam ist, dass das für irgendwas gut ist. Das ist so ein Problem, das Sie sicher auch immer wieder erleben oder erlebt haben. Mathematikvorlesungen zum Beispiel sind so eine Sache, die man immer große Diskussionen hat. Ja. Das brauche ich ja nie mehr wieder, was ich in der Analysis lerne, was vielleicht zum Teil ja auch stimmt. Trotzdem kann man im gewissen Grad vielleicht erklären, dass es Dinge gibt, wo man dann später plötzlich wieder vor irgendwelchen Formeln steht, wo man doch ganz froh ist, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Bei der linearen Algebra ist es schon leichter, wenn man an die Computergrafik denkt. Das heißt, hier die Bedeutsamkeit zu vermitteln, hilft enorm, um zunächst mal die Motivation zu steigern. Konfidenz, also jetzt natürlich irgendwo kommt der Lernstoff auch, ja, der ist dort, taucht in diesem Modell nicht auf. Das ist jetzt irgendwo wohl zwischen dem R und dem C vor allem zunächst mal zu sehen. Dort wird also jetzt der Lernstoff wirklich auch vermittelt. Aber in einer Art und Weise, also das C ist praktisch eine Geschichte, die einem, die das begleitet, das Vermitteln, in einer Art und Weise, die die Sicherheit und das Selbstvertrauen stärkt. Also ich muss zum Beispiel Zwischenaufgaben stellen und ein positives Feedback drauf geben. Es müssen so gestaltet sein, dass sie nicht trivial sind und dass trotzdem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man eben insgesamt mit einem positiven Gefühl aus dem Feedback rausgeht. Und um das Ganze sozusagen abzurunden, brauche ich eine gewisse Motivation, die letztlich am Ende des Ganzen irgendwo steht oder das Ganze auch vielleicht zum Teil begleitet. Mit Spaß oder Belohnung kann man sich also vorstellen, zum Beispiel irgendwie ein Spiel am Ende, an dem man das zeigen kann, dass man mit dem, das, was man gelernt hat, dass man das auch anwenden kann. Oder auch eine Belohnung im Sinn von irgendwelchen Punkten oder sei es bloß irgendwie einer schönen Musik, die da gespielt wird, was auch immer. Also das sind die, sozusagen das befriedigende Gefühl, ich habe jetzt Kompetenz erreicht, was ist mit dem, wenn man das anschaut, durchaus gut zusammenpasst zu den Elementen, die wir vorher da so hatten. Also wir haben hier bei Confidence mit Feedback haben wir das Soziale, den sozialen Aspekt, hier haben wir die Kompetenz. Die Autonomie muss an einer anderen Stelle sozusagen, da kann man auch hinter der Confidence so ein bisschen noch sehen, muss da sein. Diese Dinge werden jetzt in der ARCS-Theorie noch weiter verfeinert. Also da gibt es jetzt für jeden dieser Punkte A, R, C, S gibt es dann so eine Untergliederung von möglichen Dingen, die man dort machen kann, die zum Teil auch Alternativen sind, wo man nicht alles machen muss, aber sozusagen Handlungsanweisungen geben, was man denn tun könnte. Und die sind so praktisch, dass ich die doch zum Teil durchgehen will. Also Attention, das ist das ganz am Anfang, die Aufmerksamkeit zu erwecken durch ungewöhnliche Ereignisse, Perceptual Arousal. Also ich habe schon gesagt, Fanfare abspielen, irgendwas blinken lassen, irgendwelche Animationen. Das wären Dinge, die natürlich audiovisuell sehr gut gehen, die sich aber unglaublich schnell natürlich auch abnutzen und auch andere negative Erscheinungen haben können. Also Blinken zum Beispiel kennt man irgendwie aus der Mensch-Maschine-Interaktion hoffentlich, ist, wenn das unerwartet kommt, für eine kleine, aber wichtig, doch nicht zu übersehende Gruppe von Lernenden gefährlich, wenn jemand mit Epilepsie zu tun hat zum Beispiel. Die Töne, die sind möglicherweise enorm störend, wenn das in einem Raum ist, wo jetzt mehrere Lernende zusammen sind. Also hier sind ja auch ein paar Laptops im Raum, wenn der eine plötzlich anfängt, eine Fanfare abzuspielen, dann werden sich die anderen auch wundern hier. Also ist nicht ganz unproblematisch. Was interessanter ist vielleicht, ist Provokation, also Widersprüche zu vermitteln. Also zunächst mal sozusagen das Denken ein bisschen anzuheizen, indem man vielleicht zwei Dinge, die jetzt nicht ganz einfach zu erklären sind, einander gegenüberstellt und dann sozusagen die Hoffnung damit weckt, dass das später im Laufe der Zeit aufgelöst wird. Dann Inquiry Arousal, Fragehaltung anregen. Wir haben schon öfters zu Techniken getroffen, die mehr so als Beispiele immer in der Vorlesung waren, wie zum Beispiel diese effektive Lesetechnik, wo ich sage, ich lese nicht im Sinn von passivem Aufnehmen, sondern ich habe eine Fragehaltung. Das heißt, ich lese ein bisschen was und stelle mir die Fragen, wie geht es denn weiter, bilde mir Theorien, was denn die möglichen Konsequenzen sind und geht dann in den Dialog mit dem Text, wie der weitergeht. Diese Haltung ist gut fürs Tiefenlernen. Dementsprechend hilft es, wenn ich diese Fragehaltung anregen kann. Das heißt, wenn ich irgendwie den Lernenden dazu bringe, zunächst mal mitzudenken, vielleicht dann ihre eigene Aufgabe auch zu definieren, indem man zum Beispiel fragt, was ist dir denn jetzt an dem Thema besonders wichtig? Was glaubst du, dass dein Ergebnis ist am Ende? Was willst du am Ende können? Oder eben auch wirklich Fragen, die zunächst mal vielleicht noch nicht wirklich zu beantworten sind, wo man erst mal merkt, dass es in diesem Lernstoff eben doch eine Menge noch zu verstehen gibt. Also man fragt, also zum Beispiel gibt man doch mal eine Definition von Motivation am Anfang von so einem Ding hier. Ist nicht ganz so einfach, wenn man es zunächst mal überlegt. Dann fängt man vielleicht schon an, eine Formulierung zu finden. Ja, das ist irgendwas, was mich antreibt, irgendwelche Kräfte, die mich dazu bringen, irgendwas zu tun. Und dann ist eigentlich die erste Definition schon fast von selber entstanden. Kann also enorm helfen. Dann Variatio Delectat, also Variability, Abwechslung. Kurze Einheiten, Wechsel zwischen rein darstellenden und ein bisschen interaktiven Inhalten. Es wird empfohlen, Variationen des Bildschirmformats vorzunehmen, worüber man sich streiten kann. Also vielleicht zwischendurch eben mal zur Unterhaltung sozusagen mal was im Hochformat, aber es ist natürlich nicht so furchtbar praktisch. Aber auch Wechsel zwischen den Codes und dem Modi. Das kann durchaus helfen, wenn die ganze Lerneinheit, wenn Sie jetzt an so eine interaktive Lerneinheit denken, nicht sozusagen alles im gleichen Stil ist, überall Sprache zum Bildern, sondern vielleicht auch mal bloß eine interaktive Animation ohne Sprache, die man so versteht, oder mal bloß irgendwie eine Filmsequenz oder sowas. Das kann natürlich so ein bisschen unterhaltend wirken. Man sieht schon, dass an der Stelle, wenn man jetzt an das alles zurückdenkt, was wir gerade hier an Theorien hatten, dass das nicht mehr so wirklich gut zu verstehen ist, wie das damit zusammenhängt. Die Fragehaltung anregen, natürlich, das ist kompetenzfördernd und autonomiefördernd. Das hier ist eigentlich bloß sozusagen, ja, das Arousal sozusagen fortgesetzt. Relevance, also die Relevanz des Lernstoffs darzustellen, kann ich auf verschiedene Techniken machen. Das eine ist ganz wesentlich natürlich, das heißt hier Familiarity, also für bekannte Dinge zu verwenden, also bekannten Sprachstil zu benutzen, bekannte Begriffe, bekannte Beispiele. Deswegen erzähle ich Ihnen jetzt da irgendwas über Motivation im Studium. Ich könnte natürlich, wenn jetzt irgendwie die gleiche Vorlesung oder die gleiche Einheit jetzt bei irgendwelchen Leuten im Betrieb halten würde, könnte man vielleicht über ganz andere Dinge reden, die jetzt, was weiß ich, die Projektpraxis in den Mittelpunkt stellen. Das ist also sozusagen die Vertrautheit herzustellen. Personalisierung, das heißt, das machen ganz viele dieser Lernsysteme, dass sie am Anfang nach dem Namen fragen und den dann immer benutzen. Gerade bei Sachen, die für Kinder gedacht sind, wird mit so Figuren gearbeitet, also die Persönlichkeit sozusagen ein bisschen zu simulieren. Da, wie gesagt, kommt man schon wieder in einen Bereich, der nicht so wirklich gut abzubilden ist auf diese theoretischen Grunderkenntnisse und deswegen vielleicht auch nicht so ungeheuer wirksam ist, wie Sie vielleicht ja auch schon selber erlebt haben. Aber natürlich gemacht wird und auch nicht schaden kann in vielen Fällen. Und Analogien und Metaphern im bekannten Kontext, das ist natürlich wahr und gut. Das hängt eigentlich ja mit dieser generell damit zusammen, dass man sich sozusagen in der Erfahrungswelt der Lernenden aufhält. Zielorientierung, das ist extrem hilfreich, weil das sozusagen dieser Kompetenz, diesem Kompetenzaufbau und auch der Autonomie irgendwie gut zugutekommt, immer zu erklären, warum mache ich das Ganze denn eigentlich. Also ich versuche das ja auch immer wieder, dass ich irgendwie versuche zu erklären, Motivationstheorien sind was Interessantes für uns, weil wir eben im E-Learning Dropout-Quoten haben, weil im E-Learning irgendwie Multimedia als großer Motivator immer gepriesen wird. Das hilft natürlich, warum man sich dann mit dem Stoff irgendwie stärker identifizieren kann. Ganz klar. Motive Matching heißt, ich will die Lehrstrategien auf die Motivationsprofile anpassen. Das haben wir eigentlich auch schon gesehen. Ja, also zum Beispiel die richtigen Schwierigkeitsgrad der Übungsaufgaben, da haben wir schon viel drüber unterhalten. Ein passendes Bewertungssystem mit positiver Rückmeldung, was eben auch nur dann funktioniert, wenn man so ein bisschen das aktuelle Kenntnisniveau des Lernenden hat und kennt. Wettbewerbsspiele sind möglich, aber gefährlich. Also in dem Moment, wo es wirklich ein direkter Wettbewerb ist unter den Lernenden, ist natürlich schnell auch Demotivation im Spiel, wenn man dann sieht, dass die anderen können das ja alle viel besser. Muss man also sorgfältig machen und nur da, wo man, wo der Spaßfaktor richtig im Vordergrund steht und der Wettbewerb nicht so wesentlich ist oder eben man weiß, dass die Gruppe halbwegs homogen ist. Konfidenz, also Vertrauen zu schaffen, das heißt, die Leistungsanforderungen und Kriterien klar zu machen, also nicht irgendwie zuerst mal irgendwas vermitteln und hinterher stellt sich dann raus, dass man das die Hälfte von dem Stoff überhaupt nicht gebraucht hätte, zum Beispiel. Also zu sagen, was ist wichtig, Beispiele für die Bewertung anzugeben, Vorkenntnisse klarzustellen. Also die Dinge, denke ich, kennen Sie aus dem Alltag hier im Unterricht ganz genau. Dann die Möglichkeit, um die Konfidenz, also das Kompetenzerwerb sozusagen auch zu das stark zu unterstützen, muss ich die Möglichkeit anbieten, dass man nun Leistungen wirklich erbringen kann. Also ich muss wirklich Tests anbieten, gehört dazu. Und die wieder autonomiefördernd, der Lernende muss unbedingt das als eigene Leistung empfinden. Also das passt jetzt wieder alles. Die letzten Punkte hier passen sehr gut zu dem, was wir in den Theorien vorher gesehen haben. Solche Dinge wie Vor- und Zurückblättern, freie Stoffwahl, mein Tempo zu steuern. Wenn Misserfolg da ist, den Rückmeldung entsprechend so klar zu machen, dass es eigentlich fast als neue Lernerfahrung gilt, das sind Dinge, die natürlich das Vertrauen stärken. Ja, die Befriedigung, also der letzte Bereich, da gibt es auch verschiedene Techniken. Das eine nennt sich ja Natural Consequences, heißt Gelegenheiten, dieses Wissen auch wirklich anzuwenden. Also zum Beispiel den Stoff früherer Einheiten anzuwenden, haben wir auch jetzt hier immer mal wieder gesehen, dass eben an manchen Stellen doch hilfreich ist, wenn man die Terminologie und die Begriffe aus Sachen, die man früher in der Vorlesung hatten, kennt und verwendet, dann liefert das sozusagen rückwirkend sozusagen eine Motivation für das, was man früher gemacht hat und dann auch ein stärkeres Vertrauen und Befriedigung dem, was man jetzt gerade lernt, wenn man hat sozusagen für das, was schon abgeschlossen ist, ein befriedigendes Erlebnis gehabt. Natürlich irgendwelche Simulationen, Lernspiele, wo man das anwenden kann, dass es gibt. Ja, positives Feedback gehört auch zu diesem Spiel, in diesem Spiel- und Spaßfaktor sozusagen Rückmeldungen, die helfen, das Vertrauen aufrechtzuerhalten, also zum Beispiel Spiele als Belohnung, wobei die natürlich die Instruktion nicht komplett überdecken dürfen. Und was zu dieser Befriedigung sozusagen insgesamt dazugehört, ist auch, dass die Beurteilungsmaßstäbe wirklich nachvollziehbar und transparent sind auf allen Ebenen. Also, dass die Lektion zu den Zielen passt, dass die Übungen zu den Inhalten der Lektion passen, dass die Bewertungen zu dem passen, was in den Übungen gemacht wurde und was die Ziele der Lektion sind. Nur dann hat man sozusagen insgesamt ein ja, befriedigendes Gefühl am Ende mit nach Abarbeiten dieser Lerneinheit. Das ist mal ein Beispiel, relativ neu, wenn man es sich überlegt, 96, wo man sich streiten kann. Also im Vergleich zu allem dem, was ich bis jetzt, also gerade bei dem ARX gezeigt habe, da gab es bloß ein paar wenige Elemente, die ich jetzt versucht habe, auch so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Aber die meisten kann man sehr schön auf die drei Hauptmotivationsfaktoren auch der Selbstbestimmungstheorie zurückführen. Solche Sachen zur Motivation findet man aber auch recht oft. Alles kann irgendwie motiviert werden, wenn man sozusagen den motivierenden Kontext dazu tut. Und naja, wenn man es anschaut, es sind schon viele der Dinge, die wir vorher gesehen haben, auch Abwechslung zum Beispiel, soziale Interaktion, Rückmeldung, Herausforderung, Anerkennung. Aber so ein bisschen kann man das auch deutlich missverstehen, wenn man sagt, bloß Action und Fun dazu zu tun, dann ist die Motivation höher. Das müssten wir jetzt eigentlich gesehen haben, das allein reicht nicht. Das heißt, diese Motivatoren, bei denen kann man sehr wohl, ich habe jetzt bewusst welche ausgewählt, nämlich zum Beispiel die soziale Interaktion und die Anerkennung zum Beispiel, das sind zwei, von denen wir wissen, dass die tatsächlich extrem hilfreich sind, weil die eben zu diesen drei Basisfaktoren für die Motivation gehören, den drei Basisbedürfnissen. während jetzt die anderen deutlich, ja, Choice vielleicht schon auch, weil das eben Autonomie fördert. Aber manche davon haben wahrscheinlich keinen so ganz ungeheure großen Motivationseffekt. Ich will damit bloß klar machen, dass es zum Thema Motivation einfach sehr vielfältige Literatur gibt, die jetzt auch nicht immer mit dieser Theorie komplett konsistent ist, gerade wenn man in den didaktischen Bereich reinschaut. Ein Aspekt ist vielleicht noch interessant, das ist Emotionen. Also das hat man am Anfang mal gesehen. Motivation hat was mit Emotionen zu tun, Angst spielt dem sozusagen entgegen und das ist in diesem FESP-Modell beschrieben so ein bisschen auch. Also Angst ist ein negatives Gefühl und ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie ich eine Situation einschätzen kann, ob ich die als, manchmal weiß ich es ja gar nicht, dass sie bedrohlich ist, dann habe ich auch keine Angst. Im Moment, wo ich weiß, was passieren kann, habe ich Angst. Das ist also ein negatives Gefühl, das wir betrachten müssen. Das heißt, Lernende können unter Umständen Angst haben in ihrer Lernsituation. Ein weiteres negatives Gefühl ist Neid, also zum Beispiel der Wunsch, irgendwas zu bekommen oder zu behalten. Der Ärger, also das Gefühl, dass irgendwas nicht geht, das kennen wir dauernd an den Computern, passiert das immer mal wieder. Man möchte schnell mal was machen und irgendwie Fehlermeldung, kein Netzzugang, was auch immer. Dann ärgert man sich und das hält dann natürlich ab. Sympathie ist ein positives Gefühl, insbesondere in Bezug auf andere Menschen, Lebewesen. Und Pleasure, Vergnügen ist ein positives Gefühl, das mit dem Flow stark zusammenhängt, das Beherrschen einer Situation und natürlich auch mit der Kompetenz zusammenhängt. Also Pleasure ist was, das mit der Kompetenz zusammenhängt. Sympathie ist was, das ganz klar mit dieser Relatedness zusammenhängt. Während die Ärger zum Beispiel, was ist? Ärger ist was, das die der Kompetenz entgegensteht, Kompetenz behindert. Also man kann die schon so ein bisschen, zumindest die unteren drei, ganz gut darauf abbilden, auf diese Grundprinzipien. Ja, und da ist auch so ein Katalog wieder da, den will ich Ihnen jetzt nicht komplett vortragen, weil das auch wieder langweilig wird. Bei dem ARCS habe ich es wirklich gemacht, den Katalog sozusagen im Detail durchzugehen, weil das, denke ich, ein doch recht schönes Kochrezept insgesamt ist, das man irgendwie an vielen Stellen brauchen kann. Aber bei dem FISP gibt es eben genau so einen Katalog auch, wo man eben für jede der Emotionen sozusagen eine Reihe von Regeln und Vorschlägen sozusagen gibt, wie man damit umgehen kann. Ich habe das jetzt an einem Beispiel, nämlich bei dem Ärger, mal versucht zu demonstrieren hier oder einfach hat das, was in dem Buch steht, auch wiedergegeben. Also eine Variation ist, Ärgerkontrolle zu stimulieren, also zu zeigen, wie Ärger abgebaut werden kann, also dem Lernenden Strategien zu vermitteln, was er tun kann, wenn er sich geärgert hat, also auch was man tun kann, um die Ursache des Ärgers zum Beispiel zu beseitigen und und damit das Problem. Das hängt schon mit dem A2 zusammen, also andere Darstellungen, andere Strategien, wenn irgendeine Sache nicht geht, das erleben Sie auch manchmal bei so irgendwelchen Fehlfunktionen von Systemen, irgendeine Webseite ist nicht gefunden, Google macht das sehr gerne und sagt, wir haben hier ein paar Vorschläge, was Sie jetzt stattdessen machen könnten, machen Sie doch eine Google-Suche nach den Stichworten oder so. Ärger Ausdruck zuzulassen, also zum Beispiel ein Feedback-Formular, wo man dann schreiben kann, das soll man saustarten, dann hat man das Gefühl, irgendwie jemand liest das mal und reagiert drauf, damit der Ärger auch abgebaut. Und das Letzte ist sozusagen das Niveau des Ärgers generell dadurch niedrig zu halten, indem Aggression und Gewalt zunächst mal einfach nicht vorkommt. Typische didaktische Empfehlung hier. Ja, wie gesagt, die Kataloge jetzt durchzugehen, bringt gar nichts, wenn Sie mal wirklich sich dafür interessieren, können Sie das durchaus nachlesen. Es sollte Ihnen jetzt bloß einen Eindruck geben, was denn sozusagen die Bandbreite dessen ist, was man in der Literatur auch findet. Also das Wesentliche scheint mir tatsächlich diese Selbstbestimmungstheorie zu sein und da die drei Hauptfaktoren, die zu kennen. Ja, was ist jetzt mit Multimedia und Motivation? Das hatten wir ja ganz am Anfang. Multimedia soll motivieren. Diese Neugiermotivation, das ist irgendwie was Lustiges, Schönes, Neues. Die nimmt mit der Zeit ab, das weiß jeder. Wenn man das erste Mal ein iPad gesehen hat, dann denkt man, ui, toll. Und wenn man täglich damit arbeitet, dann ist das halt ein Gerät wie alle anderen auch. Und so ist es bei Multimedia generell. Dieses schöne, angenehme Gefühl, alles wird einem wunderbar weichgekocht, serviert sozusagen und in kleine Häppchen geschnitten, kann dazu führen, dass die mentale Anstrengung sozusagen gar nicht mehr da ist, dass man sich gar nicht mehr richtig bemüht, weil man sich so eingelullt fühlt. Und Unterhaltung beim Lernen hat eigentlich, wie man an diesen Faktoren auch sieht, nicht so wahnsinnig viel mit gutem Lernerfolg zu tun. Das heißt, es ist zunächst mal überhaupt nicht klar, dass Multimedia-Einsatz an sich motivierend ist. Und auch wenn man diese drei Faktoren anschaut, ist es so, dass Multimedia eigentlich damit kaum was zu tun hat. Am ehesten hat sozusagen soziale Einbindung, soziale Netze oder sowas damit zu tun. Und man muss auch noch unterscheiden zwischen der Motivationsart der Lernenden. Wenn die intrinsisch motiviert sind, dann nutzen sie natürlich auch Multimedia-Systeme, gehen damit konsequent um. Wenn sie extrinsisch motiviert sind, also auf diesen niedrigen Stufen der extrinsischen Motivation insbesondere, dann wollen sie zwar diese Führung auch haben und Feedback haben und Orientierung haben, sind aber eben, wie man aus den vielen Studien sieht, natürlich aufgrund der extrinsischen Motivation immer in der Gefahr, das Lernen wieder aufzugeben. Konsequenz daraus, so schön diese rein elektronischen Systeme sind, es ist am allermeisten geholfen, wenn Menschen sozusagen den ganzen Prozess begleiten. Habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Das ist viel wichtiger, als tolle Multimedia-Elemente drin zu haben. Ja, ich habe von dem Roger Schenk nochmal eine Liste von Motivationstypen, die bloß um noch mal einen ganz anderen Bereich reinzubringen. Das ist also jetzt typischerweise für die Geschäftswelt so gedacht, was die Leute denn für Motivationen haben. Da gibt es eine reine extrinsische Motivation. Ich gehe auf den Kurs, weil der in so einem tollen Hotel ist. Es gibt die rein intrinsische, mir macht es Spaß, auf solche Kurse zu sein und je besser ich dabei bin, umso mehr Spaß macht es mir. Aber es gibt eben eine Vielzahl von anderen Dingen auch, die man zum Teil ganz gut einordnen kann, auch in das, was wir vorher gesehen haben. Qualifications zum Beispiel ist rein extrinsisch. Problem Solving, wenn das Spaß macht, das ist rein intrinsisch. Training is what people talk about. Community ist also, hat rein mit dieser Relatedness zu tun. Also es ist eine ganze Reihe von Dingen, die sozusagen aus Umfragen einfach mit Praktikern kommen, warum sie jetzt gerne auf den Kurs gehen, die man auch wieder auf diese klassischen Motivationsfaktoren zurückführen kann. Es gibt auch Dinge, die nicht so ganz einfach zurückzuführen sind, wie zum Beispiel Habit. Jemand sagt, ihm hat es einfach Spaß gemacht in der Schule oder der Uni und er möchte jetzt mal wieder in dem Hörsaal oder im Seminarraum sitzen. Ja, muss man auch nicht die komplette Liste durchgehen. Es ist bloß sozusagen nochmal ein bisschen anderes Licht auf den gleichen Problembereich. Ja, ich wollte das Ganze jetzt für heute abschließen mit einer, ja, vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmenden Zusammenfassung. Das geht jetzt ins Populärwissenschaftliche. Ich weiß nicht, ob denn irgendjemand den Daniel Pink kennt. Das ist ein Mensch, ein amerikanischer Autor, der dicke, vor allem erfolgreiche Bücher geschrieben hat, gerade über den Bereich Motivation. Und was ich jetzt, wenn es funktioniert, abspielen will, ist eine Animation, die nochmal so ein bisschen das Thema Drive, also Motivation, Antrieb zusammenfasst und auf viele dieser empirischen Ergebnisse, die ich so immer wieder erwähnt habe, auch so ein bisschen Bezug nimmt. Also das, wenn man sich das anschauen will, findet man in YouTube.
Solving word puzzles, other kinds of spatial puzzles, even physical tasks like they gave you three levels of rewards, okay? So if you did pretty well, you got a small monetary reward. If you did medium well, you got a medium monetary reward. And if you did really well, if you were one of the top performers, you got a large cash prize, okay? We've seen this movie before. This is essentially a typical motivation scheme within organizations, right? We reward the very top performers, we ignore the low performers, and the other folks kind of in the middle, okay, get a little bit. So what happens? They do the test, they have these incentives, here's what they found out. One, as long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. Okay, that makes sense. But here's what happened. But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. Now this is strange, right? A larger reward led to poor performance? How can that possibly be? Now what's interesting about this is that these folks here who did this are all economists, two at MIT, one at the University of Chicago, one at Carnegie Mellon, okay? Top tier Vietnamese profession. And they're reaching this conclusion that seems contrary to what a lot of us learned in economics, which is that the higher the reward, the better the performance. And they're saying that once you get above rudimentary cognitive skill, it's the other way around. Which seems like this kind of, the idea that these rewards don't work that way seems vaguely left-wing and socialist, doesn't it? It's kind of this kind of weird socialist conspiracy. For those of you who have those conspiracy theories, I want to point out the notoriously left-wing socialist group that financed the research, the Federal Reserve Bank. So this is the mainstream of the mainstream coming to a conclusion that's quite surprising. It seems to defy the laws of behavioral physics. So this is strange, a strange finding. So what do? They say, this is freaky. Let's go test it somewhere else. Maybe that $50 or $60 prize isn't sufficiently motivating for an MIT student, right? So let's go to a place where $50 is actually more significant relative. Right? So they'll take the experiment, we're going to go to Madurai, India, rural India, where $50, $60, whatever the number was, is actually a significant sum of money. So they replicate the experiment in India roughly as follows. Small rewards, the equivalent of 2 weeks' salary, small performance, low performance, 2 weeks salary, medium performance, about a month's salary, high performance, about 2 months salary. Okay, so those are real good incentives. Okay, so you're going to get a different result here. Well, what happened, though, was that the people offered the medium reward did no better than the people offered the small reward. But this time around, the people offered the top reward, they did worse of all. Higher incentives led to worse performance. What's interesting about this is that it actually isn't all that anomalous. This has been replicated over and over and over again by psychologists, by some extent by sociologists, and by economists, over and over and over again. For simple, straightforward tasks, those kinds of incentives, if you do this, then you get that, they're great. For tasks that are algorithmic, set of rules where you have to just follow along and get a right answer, if then rewards, carrots and sticks, outstanding. But when the task gets more complicated, when it requires some conceptual creative thinking, those kinds of motivators demonstrably don't work. Fact, money is a motivator at work, but in a slightly strange way. If you don't pay people enough, they won't be motivated. What's curious about, there's another paradox here, which is that the best use of money as a motivator is to pay people enough to take the issue of money off the table. Pay people enough so that they're not thinking about money and they're thinking about the work. Now, once you do that, it turns out there are three factors that the science shows lead to better performance, not to mention personal satisfaction. Autonomy, mastery, and purpose. Autonomy is our desire to be self-directed, to direct our own lives. Now, in many ways, traditional notions of management run afoul of that. Management is great if you want compliance, but if you want engagement, which is what we want in the workforce today as people are doing more complicated, sophisticated things, self-direction is better. Let me give you some examples of this, of almost radical forms of self-direction in the workplace that lead to good results. Let's start with this company right here, Atlassian, an Australian company. It's a software company, and they do something really cool. Once a quarter, on a Thursday afternoon, they say to their developers, for the next 24 hours, you can work on anything you want. You can work on it the way you want. You can work on it with whomever you want. All we ask is that you show the results to the company at the end of the 24 hours in this fun kind of meeting, not a star chamber session, but this fun meeting with beer and cake and fun and other things like that. It turns out that one day of pure undiluted autonomy has led to a whole array of fixes for people to be creative and innovative, give them the freaking innovation bonus. If you do something cool, I'll give you $2,500. They're not doing this at all. They're essentially saying, you probably want to do something interesting. Let me just get out of your way. One day, autonomy produces things that never emerge. Now, let's talk about mastery. Mastery is our urge to get better at stuff. We like to get better at stuff. This is why people play musical instruments on the weekend. You have all these people who are acting in ways that seem irrational economically. They play musical instruments on weekends. Why? It's not going to get them a mate. It's not going to make them any money. Why are they doing it? Because it's fun. Because you get better at it, and that's satisfying. Go back in time a little bit. I imagine this if I went to my first economics professor, a woman named Mary Alice Shulman, and I went to her in 1983 and said, Professor Shulman, can I talk to you after class for a moment? Yeah. I got this inkling. I got this idea for a business model. I just want to run it past you. Here's how it would work. You get a bunch of people around the world who are doing highly skilled work, but they're willing to do it for free and volunteer their time, 20, sometimes 30 hours a week. As you're looking at it, someone skeptically there. Oh, but I'm not done. And then what they create, they give it away rather than sell it. It's going to be huge. But she truly would have thought I was insane. Okay, you can fly in the face of so many things, but what do you have? You have Linux powering 1 out of 4 corporate servers in Fortune 500 companies, Apache powering more than the majority of web servers, Wikipedia. What's going on? Why are people doing it? Why are these people, many of whom are technically sophisticated, highly skilled people who have jobs? Okay? They have jobs. They're working at jobs for pay, doing challenges, doing sophisticated technological work. And yet, during their limited discretionary time, they do equally, if not more, technically sophisticated work, not for their employer, but for someone else for free. That's a strange economic behavior. Economists have looked into it. Why are they doing this? It's overwhelmingly clear. Challenge and mastery, along with making a contribution. That's it. What you see more and more is the rise of what you might call the purpose mode, is that more and more organizations want to have some kind of transcendent purpose, partly because it makes coming to work better, partly because that's the way to get better talent. And what we're seeing now is, in some ways, when the profit motive becomes unmoored from the purpose motive, bad things happen. Bad things ethically sometimes, but also bad things just like not good stuff, like crappy products, like lame surfaces, like uninspiring places to work. But when the profit motive is paramount, or when it becomes completely unhitched from the purpose motive, it just, people don't do great things. More and more organizations are realizing sort of disturbing the categories between what's profit and what's purpose. And I think that actually heralds something interesting. And I think that the companies that organizations that are flourishing, whether they're profit, for profit, or somewhere in between, are animated by this purpose. But let me give you a couple of examples. Here's the founder of Skype. He says, our goal is to be disruptive, but in the cause of making the world a better place. Pretty good purpose. Here's Steve Jobs. I want to put a ding in the universe. All right? That's the kind of thing that might get you up in the morning racing to go to work. So I think that that we are purpose maximizers, not only profit maximizers. I think the science shows that we care about mastery very, very deeply. And the science shows that we want to be self-directed. And I think that the big takeaway here is that if we start treating people like people and not assuming that they're simply horses, you know, slower, smaller, better smelling horses, if we get past this kind of ideology of carrots and sticks and look at the science, I think we can actually build organizations and work lives that make us better off, but I also think they have the promise to make our world just a little bit better.
Okay, ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also wie gesagt, kann man in YouTube problemlos nachlesen. Dankeschön und einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Feiertage.